Wir haben einen Kommentar bekommen. Wir haben mehrere Kommentare bekommen, aber wir haben einen Kommentar bekommen von Jesse Pinkman himself.
Wow.
Jesse hat geschrieben, dass es DVDs gibt zu Breaking Bad mit einem Audiokommentar oder mit Audiokommentaren und einem alternativen Ende. Kennst du das, Lisa? Hast du davon schon mal gehört? Okay, er hat es uns jedenfalls empfohlen. Vielen Dank dafür. Da werde ich mich natürlich erst mit beschäftigen, wenn wir es hier durchgesprochen haben.
Aber ich könnte gar keine DVD abspielen.
Ja, da musst du dir ein externes DVD-Laufwerk besorgen. Vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar und auch die anderen Kommentare, die wir so unter der Folge bekommen haben. Ich lese sie mir immer fleißig durch. Luisa, schicke ich sie manchmal.
Ja.
Und sie macht dann Daumen hoch.
Aber immer nur die netten. Ja.
Also herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly. Wir sind angekommen bei Staffel 5, Folge 11 von Breaking Bad. Und die Folge heißt Geständnisse und im Englischen Confessions. Es geht also weiter mit der 1:1-Übersetzung.
Mhm.
Luisa, möchtest du heute mit dem Cold Opener beginnen?
Heute habe ich mir das vorher so überlegt, ob wir vielleicht damit anfangen könnten. Weil er auch ein bisschen losgelöst von dem Rest der Folge ist, würde ich sagen, ne?
Ja, einmal das und ich habe ein ganz kleines Zahlenquiz vorbereitet zum Cold Opener mit zwei Fragen. Da möchte ich mal gucken, wie gut du aufgepasst hast. Aber erstmal zum Cold Opener.
Mhm.
Todd steht vor einem Café und versucht, Walter zu erreichen. Er spricht ihm auf den AB und erzählt ihm von, in Anführungszeichen, Änderungen im Management. Im Café erzählt er dann seinem Onkel Jack und dem anderen Typen, wo ich immer noch nicht weiß, wie der heißt, Luisa?
Also bei Lucifer heißt er Malcolm.
Ach, du weißt auch nicht, wie der heißt?
Nee, weil ich den super unsympathisch finde, merke ich mir nicht. Der spielt immer unsympathische Leute. Ich kenne ihn in zwei Rollen.
Jedenfalls erzählt Todd von dem Zugüberfall und Jack fragt ihn dann daraufhin, ob er eigentlich selbst kochen könne, ob er sich das zutrauen würde. Und ich glaube, Todd bejaht das, ne? Oder sagt,
ja,
irgendwie, ja, das kriege ich wohl hin. Auf dem Klo wischt sich Jack dann Blut vom Schuh.
Ja.
Ich hatte etwas Schwierigkeiten, den Cold Opener in eine Chronologie zu bringen, wann der denn eigentlich spielt.
Jetzt. Der ist nicht losgelöst von irgendwas. Die haben doch gerade Declan umgebracht, letzte Folge.
Genau, ich habe nämlich kurz gedacht, weil ja die Frage kommt, ob er sich das zutraut mit dem Labor, dass diese Szene vielleicht vor den Ermordungen steht. Weil man macht auch nicht alle platt, klaut das Vitamin und fragt dann erst den einen aus dem Team, sag mal, kannst du eigentlich kochen? Sondern eigentlich würde man sich das doch vorher überlegen, oder?
Aber das würde ja dem widersprechen, dass Todd ja, bevor die beiden sich da die drei sich da am Tisch unterhalten haben, schon bei Walter angerufen hat und gesagt hat, es war jetzt doch etwas unschön mit Declan.
Ja, aber das hätte natürlich auch wieder zeitlich irgendwie.
Wie verwirrend wäre das? Das wäre super durcheinander. Nee, ich glaube, das sollte uns nochmal zeigen, die sind ein bisschen dumm.
Ich glaube, ich habe das auch mit diesem Blut erst nicht ganz verstanden. Ich dachte erst, er hätte sich auf den Schuh gepinkelt und wäre halt irgendwie krank. Dann habe ich aber gedacht, das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil, also wenn der jetzt der Protagonist wäre, ja, dann macht man das ja gerne, um zu zeigen, der Protagonist ist krank.
Ach so, weil er Blut im Urin gehabt hätte oder
ja, genau.
Wieso krank? Ja, okay. Hm?
Ja, und dann habe ich aber beim zweiten Mal schauen verstanden, jetzt checke ich es, das war nachdem sie das Laborblatt gemacht haben.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so interpretieren. Ich fand das irgendwie schön, dass uns nochmal so miteinander von denen gezeigt wurde. Wir wissen ja, die sind saubrutal, schrecken wirklich vor nichts zurück. Aber miteinander waren die irgendwie nett. Also, die haben ja wirklich ein gutes Gespräch geführt. Ja, so wie Todd da erzählt hat und Jack und der andere Typ haben zugehört und nochmal Fragen gestellt und waren ja wirklich irgendwie interessiert an dem, was er erzählt hat. Und habe ich so gedacht, wenn ich Todd gewesen wäre und ich hätte da diese Story erzählt und die anderen beiden hätten so reagiert, hätte ich mich richtig wohl gefühlt. Da hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, die interessieren sich dafür.
Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass sie das nicht tun und Todd so ein bisschen belächeln. Also, dass sie so ein Interesse vorspielen, Aber eigentlich, man sieht es ja auch, als sie dann aus dem Café rausgehen, dass sie Todd so ein bisschen hin und her schubsen, also so im Spaß, dass er schon eine untergeordnete Rolle hat in der Dynamik der drei Personen. Und ich habe es erst so wahrgenommen, als ja, als würden sie nicht so viel vollnehmen, als würden sie sich da eine spannende Geschichte anhören und aber dass sie sich gar nicht so richtig dafür interessieren. Finde ich ja spannend, dass du das ganz anders wahrgenommen hast. Weil ich sehe schon, dass sie sehr freundlich wirken, aber auf mich macht es den Eindruck, als würden sie das nur spielen vor Todd.
Also, nee, also ja, dass er da schon irgendwie die Rolle des kleinen Bengels hat. Sie fragen ihn ja auch, ob er sich vor Angst in die Hose gepinkelt hat, als er da oben noch auf dem Zug saß und der Zug ist schon losgefahren und er musste dann runterspringen und so. Ja, das würde ich schon auch sagen. Und trotzdem finde ich, also ich habe das wirklich als nett empfunden und da habe ich dann gedacht, das passt für mich auch dazu. Es gibt ja manchmal so Interviews von ehemaligen rechtsradikalen Leuten, die dann erzählen, wie sie da irgendwie reingerutscht sind und so, also in der Realität jetzt. Und die erzählen dann ja häufig, ja, ich war ein bisschen Außenseiter und da wurde ich halt einfach nett aufgenommen und das war ein wirklich nettes Miteinander. Und so ist es einfach gekommen, dass ich mich damit immer mehr identifiziert habe und in dieser Gruppe habe ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Und da habe ich gedacht, ja, also wenn man die jetzt so miteinander sieht, dann fand ich, dass das wieder einen Bezug zur Realität hat, so wie ich sie mir vorstelle.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aber auch so gegangen ist, aber ich muss sagen, mich hat die Story gerade nicht so richtig interessiert. Also ich war gerade irgendwie ganz froh, dass wir so ein bisschen weg von den Meth-Gekoche sind. Also war wir ja nicht so richtig, siehe letzte Folge, aber ich habe das so geguckt und gedacht, ja, who cares?
Er wird im Nachhinein auf jeden Fall Sinn ergeben. Wir sollten diese Gruppe von Leuten auf jeden Fall nicht vergessen und auch nicht vergessen, wie die drauf sind. Die führen ja dann später in der Toilette noch ein Gespräch, also Malcolm, ja, der hier wahrscheinlich anders heißt, und Onkel Jack, und regen sich darüber auf, dass wir in einem, oder dass die in einem Bevormundungsstaat wohnen. Und Malcolm sagt dann irgendwie, immer wenn er ein Kind mit Fahrradhelm sieht, dann will er dem eine reinhauen. Das wäre nur zu seinem Besten. So.
Ja, das ist wie so ein Facebook-Kommentar.
Ja. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, wir lernen nochmal besser, was das eigentlich für Menschen sind. Und wir vergessen die nicht. Und wir wissen, wozu die bereit sind. Und wir wissen auch, dass sie scheinbar jetzt auf Todd setzen, dass der bitte das Meth kochen kann. Und wir wissen ja auch, Todd kann das noch gar nicht so gut. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt unwichtig, diese ganze Szene.
Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass die jetzt nicht da in den Sonnenuntergang fahren und weg sind sie. aber ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt andere Sachen sehen. Jetzt kommen wir vielleicht zu unserem kleinen Quiz, Luisa. Zwei Fragen zu Zahlen. An welcher Tischnummer sitzen die drei?
Weiß ich nicht.
Es ist Tisch 6.
88?
Oh. Es ist Tisch 6. Es ist ganz charmant mit so einem Krepppapier so an die Kante des Tisches geklebt und so ganz schlecht draufgezeichnet. Eine 6. Und Luisa, an welcher Autobahn liegt dieses Café?
Route 66.
Das ist auch korrekt. Das steht nämlich an der Seite des Cafés. Was ist das? Das ist auch korrekt. Du hast nur einen von zwei Punkten.
Ja.
Das ist korrekt. Ich habe auf Google Maps versucht, weil es gibt am Ende den Shot, wo sie, wo da steht dieses Schild, Welcome to New Hampshire.
Mexico?
Nee, New Mexico.
New Mexico.
Und Route 66. Mit diesen Informationen habe ich versucht, irgendwie dieses Schild und genau diese Location zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Wenn ihr wisst, wo die Location ist, schickt mir doch gerne mal die Geodaten.
Jesper möchte nämlich gerne, wie viele andere Personen ja auch, mal eine Motorradtour durch die kompletten USA machen. Daher kennt er ja die Route 66 als einzige Autobahn der USA, weil man damit ja da durchs ganze Land fahren kann. Dann deswegen
machen
wir das.
Ich möchte aber also keinen Helm tragen. Diese Bevormundung möchte ich nicht mitmachen. Wir könnten doch zu zweit eine Motorradtour machen.
Richtig gerne. Das wäre so doll mein Ding.
Du sitzt dann im Beiwagen, okay? Mit so einer Lederkappe.
Das, dann können wir es machen. Das ist für mich dann okay. Da geht es die ganze Zeit geradeaus, Jesper, da kann nicht viel passieren. Wir können nicht ausrutschen. Weil als wir jetzt in Österreich waren, ist in Innsbruck vor uns ein Mädchen auf einer Vespa gefahren und es hatte gerade geregnet und die ist an der Ampel einfach weggerutscht und das Ding ist auf sie raufgefallen. Zum Glück kamen schon Leute zum Helfen. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist nämlich gefährlich.
Ist mir auch schon ein paar Mal fast passiert.
Ich habe auch an dich gedacht.
Ja. Du erzählst immer die spannendsten Urlaubsstories, finde ich gut. Erst Barcelona.
Ja, als wir nach Österreich gefahren sind, ist auch ein BMW rübergezogen auf die Abbiegespur und hat ein Motorrad mitgenommen. Und der lag dann aber ganz schön betröppelt. Auch da waren zum Glück einige schon da zum Helfen.
Nicht, dass du in eure Bedrängnis kommst, ne?
Ja, oh Gott, das wäre so schlimm für mich, Jesper. Du weißt, ich habe Angst vor Verkehrsunfällen, da kann ich nicht so nah dran sein.
Lass uns mal wieder zur Story springen. Wir fangen mit Jesse an. Der sitzt nämlich regungslos im Verhörraum der DEA. Hank betritt den Raum und erzählt Jesse von seinen Erkenntnissen über Walt, dass Jesse gegen Walt aussagt. Also er will, dass Jesse gegen Walt aussagt, so. Aber der ist nicht daran interessiert. Jesse ist generell relativ teilnahmslos und schaut zwar einmal hoch, als Hank sagt, dass er weiß, dass sein Schwager Heisenberg ist, aber sagt dann dazu auch nichts und sagt dann, Hank sagt, du möchtest reden und Jesse sagt aber nicht mit dir.
Und ja, und dann sagt er noch, prügel die Information doch einfach aus mir heraus, das ist doch dein Stil. Da habe ich gedacht, ja, so nehme ich.
Ähnliches sagt dann auch Saul, als er dann in den Raum kommt. Hank verschwindet und Saul bezeichnet die Lage als nuklear und war jetzt auch nicht davon begeistert, dass Jesse mit dem Auto rumfährt und Geldscheine aus dem Fenster wirft. Mir ist natürlich aufgefallen sofort die beiden DEA-Beamten, die da vorher im Raum waren. Der eine hat sein Jackett über dem Stuhl hängen lassen. Mich hätte das nervös gemacht, glaube ich, wenn ich weiß,
die beiden
meine
von der
Jacke
Polizei.
Ist. Ja, oder Polizei, Herrgott. Meine Jacke ist in einem anderen Raum. Ah, da ist gerade was los im Raum. Ich komme da jetzt nicht rein. So wie früher in der Schule, wenn man was vergessen hat in einem anderen Klassenraum. Und dann muss man da hin. Und dann muss man an der Tür klopfen. Und dann gucken einen alle an.
Ja, schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Jesper, kannst du mal das Klassenbuch aus der 6C holen?
Nein? Nein, eigentlich gerade gar nicht so gerne. Ja, verstehe ich total. Fand ich auch immer schlimm. Wie Jesse immer dargestellt wird, ne? Also...
Wieso?
Es war ja schon wieder so, dass er so von unten gefilmt wurde und irgendwie war alles so schwummrig und so. Das soll uns ja zeigen, er ist wirklich einfach gerade schon wieder überfordert und es geht ihm nicht gut mental und so weiter. Aber ich finde, so werden auch oft irgendwelche Leute dargestellt, die gerade besoffen sind oder so.
War das so schwummrig gefilmt? Jesse sah ziemlich fertig aus. Aber so
ja, und es war jetzt nicht so schwummrig nach dem Motto, das Bild war unscharf. Aber er war so von unten gefilmt und es geht immer so ein bisschen so hin und her.
Mhm.
Also es war richtig, dass man dachte, nö, ey, schon wieder.
Mir hat diese Szene auch nicht so richtig was gebracht. Klar, sie war dafür da, dass Jesse dann Walter später sagen kann, er weiß nichts, er hat nur Vermutungen, bla bla bla. Wir sehen Saul, der dann mal wieder so in den Verhörraum stürmt und sagt, seid ihr eigentlich bescheuert? Das haben wir auch schon ein paar Mal so gesehen.
Seine Art.
Ich habe irgendwie erwartet, dass da irgendwas anderes noch passiert. Also ich hatte ja, eine meiner Vorhersagen war ja, dass Jesse sich jetzt gegen Walter richtet. Tut er ja vielleicht auch noch in dieser Folge. Aber ich hätte gedacht, das ist schon, dass er irgendwie mehr mit Hank interagiert. Und diese Szene hat mich da etwas ratlos gelassen, weil sie mich ein bisschen, ja, gelangweilt hat, Luisa.
Ja, und es hat, ja, sie hat uns ja auf jeden Fall auch gezeigt, wenn hier einer ein Lügner ist, dann Hank. Denn er sagt zu Jesse, ja, ich habe jetzt ja bemerkt, mein Schwager hat mich über ein Jahr lang belogen. Das stimmt nicht. Wie wir ja schon festgestellt haben, Walter hat Hank nie angelogen. Wer ist hier der Lügner?
Ja. Genau, Luisa, interessante Perspektive.
Ja, ich weiß. Ich sehe das alles ein bisschen.
Wir machen jetzt einen recht großen Sprung in der Folge. Wir bleiben aber bei Jesse. Denn Jesse und Saul stehen in der Wüste und warten auf Walt. Walter sucht dann erstmal das Auto nach Wanzen oder Trackern ab.
Ja, das Auto von Saul.
Genau, und befragt dann Jesse nach dem Wissensstand von Hank, wie ich gerade schon sagte. Walt schickt Saul dann auf einen Spaziergang und während Saul dann weg sein soll, legt er Jesse nahe, den Staat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Also nach dem Motto, Mensch, und dir geht's ja nicht so gut und was dir helfen würde, wäre ein kompletter Neustart. Du bist ja auch noch so jung, vielleicht kannst du noch eine Familie gründen, bla 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 bla. Und Jesse entfernt sich dann von ihm, also er geht wirklich einen ganzen Schritt zur Seite, dreht sich dann zu ihm und schreit ihn dann an, er soll endlich aufhören, ihn zu manipulieren oder ihn einfach direkt an Ort und Stelle erschießen, so wie er es mit Mike gemacht hat. Darum ginge es hier doch auch. Und Walter umarmt ihn dann einfach nur. Was Jesse zwar irgendwie gebraucht zu haben scheint.
Ja, er kuschelt sich richtig ein bisschen an, ne?
Ja, aber am Ende wurde er einfach trotzdem manipuliert.
Weißt du, Jasper, ich musste bei der Umarmung daran denken, was wir beide doch mal zusammen mit jemandem, der bei uns im Laden gearbeitet hat, irgendwie irgendeine Sonderschicht gemacht haben. Und der hat mich auch umarmt und ich habe mich dann auch so komisch angeschmiegt, hast du zumindest gesagt.
Ja. Ihr standet euch gar nicht so nah. Ihr kanntet euch, glaube ich, gar nicht so gut. Er hat dann Luisa umarmt und plötzlich hat sich Luisa so mit dem Kopf so angeschmiegt an die Brust. Ich glaube, das war einfach so ein Instinkt oder so ein Reflex.
Ja.
Da war ich kurz sehr verwundert.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, aber daran musste ich auch denken, weil ich mir die Szene immer so ähnlich vorstelle. Ich habe, glaube ich, auch mit meinen Armen noch mit umarmt, anders als Jesse hier. Der schmiegt sich ja wirklich nur mit dem Kopf an. Aber ja, so ähnlich sah das in meiner Vorstellung bei dem Typen und mir auch aus.
Ja. Ist Jesse leicht zu manipulieren?
Irgendwie schon. Das Skurrile bei Jesse ist ja, dass er merkt, dass er manipuliert wird. Und während er das anspricht, wird er einfach weiter manipuliert und lässt es ja immer wieder mit sich machen. Also. Ja. Ja, irgendwie ist er, glaube ich, schon leicht zu manipulieren.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich fand das auch erstaunlich in dieser Folge, weil er das so direkt anspricht. Und wir kennen das von Jesse ja auch schon aus der Vergangenheit. Der geht dem jetzt nicht unbedingt aus dem Weg. Er spricht es so oft an, aber er wird dann einfach von Walter in einer Verletztheit abgeholt, sage ich jetzt mal. Die ist quasi, die dann dazu führt, dass er trotzdem manipuliert wird. Auf eine vielleicht noch intensivere Art und Weise, wie Walter es zuvor schon versucht hat.
Ja, ich finde, dadurch, dass jetzt so irgendwie so eine körperliche Ebene dazu kommt, ist das noch mal ein bisschen perfider. Also die Szene war ja so, dass man jetzt auch damit hätte rechnen können, dass Walter Jesse einfach erschießt. Wir wissen jetzt, wie die Dynamik zwischen den beiden ist und es wäre jetzt schon überraschend gewesen, finde ich, wenn Walter Jesse erschossen hätte. Aber diese Umarmung kam auch irgendwie eklig. Ich weiß nicht.
Aber meinst du, dass die irgendwie aus Walter herauskam oder meinst du, dass es wirklich einfach 100% Manipulation war und sich bei Walter da emotional nichts geregt hat, als er Jesse so gesehen hat?
Ich glaube schon, dass Jesse ihm wirklich wichtig ist. Und ich glaube schon, dass er ihn damit auch besänftigen wollte. Natürlich, Walter geht das immer auch um Walter. Aber ich glaube, Jesse ist ihm schon wirklich wichtig.
Ich finde, dass Jesse wieder in seine Therapiegruppe gehen sollte.
Mhm.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er es mit der allerdings ganz schön verscherzt. Aber es wird ja sicherlich noch eine andere Therapiegruppenmöglichkeit geben. Aber das hatte Jesse ja doch durchaus weitergebracht. Und jetzt ist er ja nun wirklich seit mehreren Folgen wieder einem ziemlich krassen Tiefpunkt.
Ja. Ja, und Aaron Paul stellt diesen Tiefpunkt so extrem gut dar, dass er für diese Phase der Serie auch später seinen dritten Emmy bekommen hat. Viele finden, dass er vor allem in dieser Szene überragend war.
Ja, wir beide finden das ja ein bisschen anstrengend, ne?
Ich bin da, also mein Blick darauf ist super. Ich bin einfach wirklich genervt davon, dass Jesse immer wieder diese Phasen hat. Das ist menschlich sicherlich der nachvollziehbarste Charakter in dieser Serie.
Ja.
Und trotzdem will ich das in so einer Serie gar nicht sehen.
Ja, und es ist durchaus exzessiv dargestellt. Ja. Ich finde auch Sauls Interpretation von Spaziergang interessant, weil Walter schickt ihn ja auf einen Spaziergang. Und Saul steht dann einfach neben seinem Auto, so in Hörreichweite, auch eine Situation, die wir vielleicht beide kennen, wenn man irgendwo das dritte oder fünfte Rad am Wagen ist. Ich kann mir das aber nicht merken. Und die beiden Personen, mit denen man dann unterwegs ist, die streiten sich dann. Und man steht so daneben und tritt so irgendwie in seinen Stein vor sich weg. Und man hört irgendwie alles, aber man tut so, als würde man es nicht hören.
Ja. Ich finde, man kann Saul da wirklich, auch wie er sich bemüht, nicht hinzugucken, wo man so denkt, ja, alle möglichen Sinne kannst du ja auch irgendwie, aber du kannst ja nicht verhindern, das zu hören, außer du gehst wirklich weit weg. Aber er sagt ja vorher schon, immer diese Wüste ist auch einfach eklig.
Ja, er sieht ja diese Spinne die wir auch schon kennen. Und ich hatte das Gefühl, dass das so ein kleiner Meta-Kommentar war, weil es ist ja in dieser Serie ist es immer diese Wüste. Die steht immer in dieser Wüste, wenn es irgendwie zur Sache geht. Und da habe ich kurz geschmunzelt. Ich glaube, das war durchaus auch direkt an den Zuschauer gerichtet.
Das glaube ich auch. Und ich habe auch gedacht, also Saul sagt ja auch zu Jesse, boah, an deiner Stelle hätte ich jetzt schon auch irgendwie Angst. Und Jesse lässt ja diese Spinne, die geht ja direkt auf ihn zu. Ich weiß nicht, ob die giftig sind, aber das war ja auf jeden Fall so ein Vogelspinnen-Tarantel-Dings. Aber das juckt ihn gar nicht, weil eine Sekunde später kommt ja die wirkliche Gefahr.
Ich dachte, dass Saul auch Walter meint. Und nicht die Spinne.
Ja, glaube ich auch, aber es war ja dann so, wir haben ja die Spinne gesehen und ich glaube, dass wir dann schon auch daran denken sollten, Jesse ist wirklich einfach super kalt mittlerweile und ihm geht ganz viel ganz am Arsch vorbei und trotzdem jagt Walter ihm noch Angst ein.
Ich weiß gar nicht, ob ihm ganz viel am Arsch vorbei geht. Ich glaube, es geht ihm ganz wenig am Arsch vorbei, aber er hat einfach keine Art und Weise, das zu verarbeiten. Diese Spinne war sicherlich auch dafür da, um Jesse zu erinnern an den Jungen. Wobei er die Spinne ja nicht gesehen hat, oder?
Doch, die kam ja auf ihn zu.
Die hat sich ja Todd gekrallt.
Ach so, die Spinne, ja. Doch, das hat Jesse gesehen.
Ja, okay, weil das ich habe schon das Gefühl, dass er das alles aufsaugt, aber halt nicht weiß, wohin mit sich. Und ich finde es dann auch interessant, dass sowohl Saul als auch Hank beide sagen, also Hank sagt, der hat dich ganz schön verarscht, worauf Jesse nicht reagiert. Und Saul sagt, an deiner Stelle hätte ich Angst. Und darauf geht Jesse nicht so richtig ein. Noch nicht.
Ja.
Aber
noch nicht.
Am Ende dreht sich das ja in der Folge so ein bisschen. Und das hat sicherlich auch mit diesen Kommentaren zu tun.
Was glaubst du, warum Jesse weint?
Ich würde sagen, weil ihm das alles zu viel ist. Also, weil ihn das überfordert.
Ja, also ich habe gedacht, dass er in dem Moment weint, weil er ja dann wirklich auch ausspricht, dass Walter ihn die ganze Zeit manipuliert. Und er war natürlich immer frech und die beiden haben andauernd Streit. Und trotzdem hat er ja zu ihm aufgesehen und Walter war ja jetzt wirklich wichtig für ihn. Und ich glaube, in dem Moment haben ihn auch so ein bisschen die Gefühle übermannt, weil er ja dann wirklich ausgesprochen hat und wahrscheinlich in dem Moment auch wirklich realisiert hat, all diese Gefühle, die er für Walter in positiver Art und Weise in dem letzten Jahr aufgebaut hat, waren eigentlich nur Manipulationen und zwar alles immer nur Mittel zum Zweck und eigentlich kennt er den Mann gar nicht.
Ja, finde ich gut den Gedanken und er hat ja ansonsten auch eigentlich niemanden so richtig. Immer mal wieder, aber auch jetzt nicht so richtig nahestehend. Walters Vortrag und seine Umarmung scheinen Wirkung gezeigt zu haben, der Jesse kreuzt bei Saul auf und bittet ihn darum, seinen Mann anzurufen und zu fliehen oder sich eine neue Identität zu beschaffen. Saul stattet ihn mit einer Tasche voll mit Geld, von dem, glaube ich, einiges auch von Walter ist. Also ich weiß nicht, ob alles oder ein Teil davon.
Saul hat gesagt, ein großer Teil von dem Geld ist auch von deinem Gönner.
Ja.
Und damit kann er eigentlich nur Walter meinen, ne?
Und außerdem auch ein Hello Kitty Handy aus und schickt ihn an einen Treffpunkt. Vorher steht er da noch und raucht Gras. Ist auch noch wichtig. Saul bittet ihn, das dann auszumachen. Und ich mag, wie Saul dann da so steht, mit der offenen Hand. So eine verschränkte Körperposition. So ein bisschen wie die Lehrer früher, die nach Handys gefragt haben, wenn man da mit dem Handy stand. Handy her.
Oder wenn man seine Arbeit abgeben musste, weil die gemerkt haben, dass man abgeguckt hat. So, das war's für dich. Ja, damit.
Das war's für dich.
Ja, das war's für dich.
Oh Mann. Luisa, ich hatte meine ganze Schulzeit kein Handy. Ich hatte auch nie eins mit. Ich habe von meinem Onkel mal so einen Tasten-Nokia bekommen. Mhm. Und einmal habe ich das mitgenommen in die Schule, um im Sportunterricht ein Handy abzugeben, weil alle das immer gemacht haben. Das heißt, ich habe dann nur mal das Handy mitgenommen, um es dann im Sportunterricht abzugeben. Und der Sportlehrer war so, Hesper, du hast ein Handy? Und ich war so, ja, obwohl es gar keinen Grund gab, dass ich es mitnehme in die Schule, nur um es abzugeben. Aber ich habe letztens wieder realisiert, krass, ich hatte meine ganze Schulzeit nie ein Handy mit in der Schule.
Ich habe in der fünften Klasse eins bekommen, Aber weil ich ja auch immer 25 Kilometer mit dem Bus gefahren bin und wenn da Probleme waren, dann musste ich ja zu Hause anrufen können. Und mehr habe ich mit dem Handy auch nicht gemacht. Ging ja auch nicht viel.
Jesse sagt, dass er nach Alaska will. Weit weg von all den Leuten.
Cole hatte ja Florida vorgeschlagen.
Und da habe ich so gedacht, dieser romantisierende Gedanke, an einen Ort wie Alaska weg von allen zu gehen, den gibt es irgendwie immer wieder in irgendwelchen Serien. Und das erinnert mich total an diesen Wunsch von so privilegierten Medienleuten, die dann in ihren Podcasts erzählen, dass sie ja gerne Tischler werden wollen. Ach, so schön, was mit den Händen schaffen. Und ich denke mir immer so, ich finde das irgendwie total rücksichtslos Handwerkern gegenüber oder vielleicht auch Leuten, die in Alaska wohnen, die sagen, Leute, das ist, ich sitze nicht die ganze Zeit auf dem goldenen Stuhl in meiner Werkstatt und restauriere antike Möbel aus dem Schloss in Versailles, sondern ich bin auch mal tagelang auf der Baustelle und baue irgendwelche Fenster ein. Und irgendwie, weil ich das so oft schon gehört habe, denke ich mir immer so, boah, es ist auch ein bisschen rücksichtslos. Und ich finde das bei diesem Gedanken mit, ich will nach Alaska weg von allen, das geht ja doch dann nach 2 Wochen, geht es dir auf die Nerven dann. Dann willst du wieder zu Rewe.
Ich konnte das gut nachvollziehen.
Naja, du wohnst ja quasi schon in Alaska.
So ist es. Der Film selbst ist die Braut, spielt ja auch in Alaska. Und wie schön ist das da? Jesper, und da kannst du Wale sehen. Da sind Orcas.
Ich will keine Wale sehen.
Wärst du nach Florida
weißt
gegangen?
Weißt du, wie man es mir gedankt hat, als letztes Mal hier in Deutschland ein Wal gestrandet ist und ich mich so eingesetzt habe für den? Ich habe eigene Songs geschrieben. Ich bin dahin gefahren. Ich habe Zäune durchbrochen. Ich bin zu dem geschwommen und habe mit dem gesungen. Meinst du, da hat sich mal irgendwer bei mir bedankt?
In der Hand? Machen ja, wir das Thema nicht auf, Jesper.
Also mit Walen bin ich jetzt erstmal durch. Ja, toll, alles schön und gut, aber wie gesagt, du hast kein Rewe um die Ecke, du hast keinen Mediamarkt.
Das weißt du ja nicht, natürlich, die haben da auch Zivilisation.
Nichts haben wieder. Nur Trucks, also, beladen mit Holzstämmen.
Wo wärst du hingegangen? Ich denke mal, du musst innerhalb der USA bleiben, würde ich jetzt mal so von ausgehen.
Ich wäre nach Neuseeland gegangen.
Das ist aber außerhalb der USA noch.
Ja, deswegen weiß ich nicht.
Also, man hätte ja nach Hawaii gehen können. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Alaska hätte ich halt auch cool gefunden, muss ich sagen. Aber ich bin auch der Wintertyp. Und sonst vielleicht Montana.
Weil du sonst immer Urlaub in Kitzbühel machst, ne? Dann passt das ein bisschen zu dir. Oder wegen Hannah Montana.
Nee, die hat ja in Tennessee gelebt.
Ja, nee, ich kenne mich geografisch nicht so gut aus.
Yellowstone fand ich schön.
Ah. Da ging es dir aber sicherlich auch nicht alleine. Also da wären sicherlich einige geflohen dahin, weil sie alle Yellowstone geguckt haben.
Ja, und das schockt dann auch nicht mit so vielen Straftätern da. Tja, aber Alaska, ich muss sagen, finde ich, passt auch zu Jesse. Der ist so ein Typ, der auch gut alleine klarkommt. Der ist ein Typ, der für sich alleine Lösungen findet. Und ich glaube, wenn der dann da irgendwo im Schnee stecken bleibt und von der Straße abkommt, dann findet er einen Weg, sein Auto da wieder rauszuschieben.
Erst würde er sich noch dümmer in die Situation einbuddeln als ohnehin schon. Und dann würde er eine Lösung finden. Also würde es erst verschlimmbessern.
Ja. Stimmt, dafür ist er auch der Typ. Ja, er ist ja auch nicht begeistert davon, dass er das Hello Kitty-Handy bekommt. Und da habe ich gedacht, ja, also hätte er den Blick gehabt, den wir gehabt hätten, dass da nämlich eine Schublade voller Handys war. Und da waren ja auch ganz normale Handys drin. Und Saul pickt ausgerechnet das Hello Kitty-Handy raus. Damit wollte Saul ihm auch einfach, ich glaube, er wollte ihn damit auch noch einfach ärgern, weil er sich ja vorher auch über Jesse geärgert hat, weil er in seinem Büro einfach gekifft hat. Saul hat gesagt, mach das aus und lass das auch hier, sonst verscherzt du dir das und der Staubsaugertyp nimmt dich nicht mit. Und Jesse benimmt sich einfach wieder wie ein 12-Jähriger. In der Szene einfach wieder nur nervig. Also immerhin macht er den Joint aus. Aber als er dann das Gras abgeben sollte, steckt es einfach so ein. So, nee, ich nehme es aber trotzdem mit.
Der ist teuer.
Er hat doch jetzt Geld von Walter bekommen.
Jesse steht dann am John B. Robert Dam. Das ist auch in Albuquerque. Und wartet auf sein, in Anführungszeichen, Taxi, als er nach seinen Zigaretten und oder seinem Gras kramt. Ich glaube beides. Mhm. Beziehungsweise er kramt erst nach den Zigaretten. Die findet er dann ja. Und als er die Zigaretten dann in der Hand hält, aber das Gras nicht findet, Dann zieht er einen relativ interessanten Rückschluss. Saul, Zigaretten, Walter, die Kommentare von Hank und Saul. Und er steigt nicht in das angehaltene Auto. Es hatte nämlich der Mittelsmann war inzwischen angehalten, sondern stürmt zurück in Sauls Büro. Dort schlägt und tritt er Saul und bedroht ihn sowie Huel und Francesca mit einer Waffe und wirft Saul vor, die Rizin-Zigarette gestohlen zu haben. Aha, es kommt also doch nochmal auf. Jesse stürmt dann bewaffnet aus dem Büro. Saul ruft Walter an. Und
nachdem er Walter gerade verraten hatte, weil er zugegeben hat, dass Huel die Rizin-Zigarette wirklich geklaut hat.
Ja. Und letzte Szene, die können wir auch noch kurz mitnehmen. Jesse taucht bei Familie White auf. Es ist, glaube ich, keiner zu Hause. Und er rennt mit einem Kanister, in dem vermutlich Benzin ist, durchs Haus und schüttet da alles aus. Und dann ist die Folge zu Ende.
Ich glaube auch, das Benzin-Diesel brennt nicht so gut, oder?
Ja, Wasser wird es nicht gewesen sein. Er sorgt für einen milden Wasserschaden bei Familie White.
Ja.
Ich habe die Möbel eingeweicht.
Ja. Was hast du davon, Walter? Ja.
Ich finde es irgendwie cool, dass wir diese Location, die jetzt ziemlich cool ist, erst in Staffel 5 zu Gesicht bekommen. Und sie ist sogar in Albuquerque. Also dieser Shot, wo Jesse da vor diesem Damm steht, sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof. Da habe ich gedacht, waren die schlau genug, die ganze Serie vorher auszuplotten und haben sich gedacht, diese Location kommt in der 5. Staffel zum Einsatz. Sonst hättest du mal die vorher doch schon verballert, oder?
Die ist einfach auch wieder zu super symbolträchtig, weil das ist ja ein Staudamm. Und es ist natürlich irgendwie cool, dass Jesse an einem Staudamm abgeholt werden soll, um sein altes Leben hinter sich zu lassen. Also ein Staudamm hält ja auch eine riesige Macht oder so starke Natureinflüsse wie Wasser da einfach zurück. Das ist ja riesig crazy eigentlich. Und da wird jetzt ja eine riesige Macht wie die Polizei, der Staat, hinter sich gelassen. Also finde ich super cool gewählt. Und es ist ja auch so, man denkt ja nicht einfach, okay, der steht da an der Brücke, sondern es fällt ja schon auf, dass es da komisch aussieht.
Ja. Eine schöne Interpretation. Wobei ich war viel auf Google Maps unterwegs, ich habe mal wieder auf Google Maps geguckt und ich habe da nicht so richtig was zum Stauen gefunden. Also ich weiß nicht, was dieser Staudamm da zurückhalten soll, aber...
Ja, auf jeden Fall Wasser. Aber wir sind hier auch in der Wüstenregion. Also wie viel Wasser da täglich ist, ist natürlich auch schwer. Wie doll hast du es gegoogelt? Wie viele Bilder hast du gesehen?
Wie viele Bilder wovon?
Hast du Breaking Bad Bilder gesehen?
Nein.
Gut, okay.
Ich habe die Location gegoogelt und da gab es einige Threads zu Breaking Bad. Aber ich habe da nicht reingeguckt. Ich bin dann auf Google Maps gegangen und hab mir angeguckt, wo dieser Damm liegt und hab halt nicht so richtig rausfinden können, was da eigentlich zurückgestaut wird. Also ja, da ist so ein kleines Flussbett und das führt dann irgendwie in die Berge rein, aber gut, vielleicht im Winter, wenn das dann irgendwie, oder im Frühling, wenn das alles abtaut, dass es dann in die Stadt läuft. I don't know, es wird schon irgendwie einen Sinn ergeben, dass da ein Staudamm ist.
Ja, und es ist auch schön, dass du dich nicht gespoilert hast, während du das gegoogelt hast.
Ja, dann muss man aufpassen.
Ja, hätte passieren können. Ich habe es nämlich auch gegoogelt. Und hab sofort eine Szene gesehen, die du noch nicht kennst. Und hab dann gedacht, oh, hoffentlich hat er es nicht gegoogelt.
Er hat's gegoogelt.
Aber Google ist rücksichtsvoll und spoilert dich nicht.
Wie glaubhaft findest du, dass Jesse da jetzt den Rückschluss zieht plötzlich? Also findest du das legit? Ich fand's fast ein bisschen zu unglaubwürdig. Dass er, gut, weil er das Gras nicht findet, ne? Und
ich fand das die ersten 4 Male beim Gucken auch unglaubwürdig und fand das also nervig, finde ich es nach wie vor auch. aber da habe ich auch gedacht, ja, es ist jetzt. Jetzt habe ich natürlich aber nochmal genauer aufgepasst und es ist ja wirklich genau die gleiche Situation wie mit der Rizin-Zigarette.
Ja.
Er wird von Huel angerempelt und danach ist es weg. Jetzt das Gras, da die Zigarette. Und er hatte ja auch schon Walter vorgeworfen, dass es genau so passiert ist, als er in Walters Haus war und ihn erschießen wollte. Und Walter dann ja gesagt hat, naja, das war ja wohl Gustavo. Da hatte Jesse ja vorher schon gesagt, du hast Huel das klauen lassen. Und jetzt wurde ihm ja eigentlich gerade nochmal gezeigt, ja, Du hattest von Anfang an recht, genau so war es. Denn genau so ist jetzt auch dein Gas einfach verschwunden.
Ja. Ja, stimmt. Also man kennt das vielleicht selber, dass man manchmal so Momente hat, wo einem plötzlich ein Licht aufgeht und man denkt, ach, guck mal, den Zusammenhang habe ich noch nie gesehen. Aber es ist natürlich völlig logisch, wenn ich mal aus der Perspektive drauf blicke.
Ja.
Ja. Ich bin da sehr gespannt, wie das da weitergeht. Also ich hatte ja schon in der letzten Folge vorhergesagt, dass es irgendwie, ich mir vorstellen kann, dass es so passieren kann, dass Jesse sich irgendwie gegen Walter richtet, in welcher Form auch immer. Ja, jetzt ist er bewaffnet auf dem Weg zu Familie White.
Ja, und er fährt ja dahin. Bevor er auf die Auffahrt fährt, macht er nochmal einen Schlenker, als würde er einen 8-Tonner fahren, wo ich auch dachte, also ganz ehrlich, Jesse, du hättest einfach so abbiegen können. Du hättest nicht nochmal den Schlenker fahren müssen, aber okay, cool. Und diese Reaktion, ne, ich finde es, weil irgendwie denke ich mir so, ja, das war für ihn sicherlich schlimm und sicherlich hat Walter da wirklich eine Grenze überschritten, von der wir ja schon wissen, dass die für Jesse einfach gar nicht geht, wenn Kinder involviert sind und so weiter und auch noch so ein Kind, was er kennt und er hat sich solche Sorgen gemacht und Walter hat ihn ja da extrem schlimm manipuliert. Ja, aber Jesse, also ich könnte das verstehen, wenn Brock jetzt immer noch im Koma liegen würde oder irgendwie sowas, aber es ist ja alles gut ausgegangen und warum sagt man dann an der Stelle nicht, okay, ist gelaufen, ich fange jetzt mein neues Leben an. Gerade jetzt möchte ich diesen ganzen Shit einfach hinter mir lassen.
Boah, weiß ich nicht. Also, ich finde das schon ziemlich heftig. Also, ich kann diese Reaktion durchaus nachvollziehen. Die Wut, die da in ihm aufkommt. Weil all diese ganzen Schmerzen, die er durchgeht, alles, was passiert ist, hat er ja am Ende Walter zu verdanken. Oder vieles davon.
Ja.
Und ja. Da, so das in diesem Ausmaß, das checkt er jetzt erst in dieser Folge.
Und jetzt rächt er sich, indem er ein Haus anzünden möchte, in dem auch ein Baby wohnt, was dabei.
Ja, wer hat nicht schon mal impulsiv ein Haus angezündet, Luisa? Ach, wo man dann am nächsten Tag sagt, ach, das war eine Überreaktion, sorry.
Oder halt einen Wasserschaden verursacht, wir wissen es ja noch nicht genau. Obwohl, ich glaube, es stand schon auf dem Kanister, dass es Benzin ist, ne?
Ich glaube im Übrigen inzwischen, dass Saul, wenn er jetzt, kommt jetzt so ein Engel an durch die Tür oder ein Teufel, ist mir egal, und sagt, hier, pass mal auf, du hast ja die beiden Kollegen da, Jesse und wie heißt der andere, Walter. Viel Stress, ich sehe das ja alles von oben, unfassbar viel Stress. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, du musst all das Geld, was du mit den beiden verdient hast, wieder abgeben. Ich nehme das hier mit, ich ziehe das von deinem Konto ein. Ich habe ja, Lastschriftmandat hatten wir ja gemacht letztes Jahr. Und dafür bist du die beiden los. Du wirst sie nie wieder sehen in deinem Leben. Ich glaube, dass er diesen Pakt eingehen würde.
Glaube ich auch. Wer würde den nicht eingehen?
Ich habe gerade kurz in deinem Blick, habe ich gerade gelesen, wird das genau so passieren, was ich da gerade gesagt habe?
Ja,
woher
genau.
Weiß er das?
Ja, ich war wirklich, wirklich erstaunt. Ja, Gabriel kommt noch und sagt, soll mein Lieber.
Das ist und wie in Fargo nämlich. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass nämlich Fargo so ein bisschen an Breaking Bad erinnert, aber in Fargo gibt es in jeder Staffel immer ein übernatürliches Element, was einfach so auftaucht, Teil der Serie ist, ganz kurz, und dann wieder weg ist und nie wieder zumindest vordergründig eine Rolle spielt. Es gibt in einer Staffel taucht einfach ein UFO auf, mitten in so einer Schießerei, ist dann da und ist weg. Und es ist nie wieder Thema in der ganzen Serie. Und kann ich mir gut durchaus vorstellen.
Das übernatürliche Element in Breaking Bad ist aber Walter White.
Dein Gott. Wollen wir mal über den sprechen?
Mhm.
Walter ist zu Hause, schminkt sich schön die Wunden aus dem Gesicht, als Junior aus dem Haus ruft, dass er nun zu Marie fahre. Wir hören vorher kurz das Telefon. Und Walter Junior ruft, dass Marie angerufen hat und er soll irgendwas mit dem Computer helfen. Mhm. Walter will das unbedingt verhindern und erzählt seinem Sohn von der Rückkehr seines Krebses. Junior entscheidet sich, bei seinem Vater zu bleiben. Nachdem Walter sagt, so und jetzt kannst du natürlich zu Tante Marie fahren. Und dann sagt sein Sohn, nein, Papa, ich bleibe bei dir. Und Walter nickt demütig. Also auch hier sehen wir Mr. Manipulator himself bei der Arbeit.
Ja, aber natürlich auch hier wieder sehr, sehr gut manipuliert, weil er ja gar nicht ausspricht, ich möchte, dass du hier bleibst, sondern ja sagt, ich wollte dir noch kurz was erzählen. Du siehst ja, wie demoliert ich bin. Ich bin gestern ohnmächtig geworden. Nicht lange, aber deswegen habe ich jetzt ein blaues Auge und die Ärzte sagen, es geht mir den Umständen entsprechend ganz gut und ich habe ich springe gut auf die Chemo an und alles wird schon wieder. Wir können einfach weiterleben wie bisher, aber das ist los und jetzt kannst du fahren. Es war natürlich klar, dass Walter Jr. dann sagt, ja, ganz ehrlich, dann bleibe ich aber zu Hause. Aber ja, so manipuliert man Leute natürlich subtil, indem du ja gar nicht aussprichst, was du möchtest.
Und schminkt man sich auch so mit dem Finger?
Ich schmink mich ja nicht so, ich schmink ja nur meine Augen. Wenn der Winter lang ist und ich blass werde, Jesper, dann und ich dann doch mal ein bisschen versuche, bisschen Tan wieder zu kriegen, dann schminke ich mich mit den Händen, aber ich weiß, man soll es eigentlich mit dem Schwamm machen.
Okay, also du machst das auch so.
Ja. Aber natürlich viel weniger. Walter hat ja viel zu viel Make-up benutzt. Das ist ja super aufgefallen. Zu wenig an ihm.
Ja, ich hatte früher starke Akne und meine Omi, die Kosmetikerin ist, hat mir so einen Stift geschenkt, mit dem man sich dann, mit dem man sich anmalen kann und die Akne übermalen kann. Und das sah genauso aus, das Zeug.
Pickelabdeckstift?
Ja, habe ich aber nie benutzt.
Jetzt hast du einfach einen Bart.
Schlau. Ja, genau. Einfach ein Bart über die Akne gewachsen.
Ja.
Bevor Skylar und White, nee, bevor Walter und Skylar sich gleich mit den Trailers treffen werden, sitzt Walter auf der Bettkante vor seiner Kamera und nimmt sein Geständnis auf. Das ist die Szene, die wir sehen. Skylar sagt, ist das wirklich eine gute Idee? Und Walter sagt, es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. So, dann kommt es zu dem Treffen beider Familien bei einem Mexikaner in einer Art Indoor-Marktplatz. Mhm. Skylar trägt einen Rollkragenpullover. Ist mir aufgefallen.
Steht ihr sehr gut, ja.
Finde ich auch. Mhm. Walter sagt, es gäbe nichts zu gestehen. Er will über seine Kinder reden und sie aus allem raushalten. Skylar argumentiert damit, das, was geschehen ist, sei in der Vergangenheit und die Kinder sind nicht in Gefahr. Walter findet das nicht so cool, dass Skylar das sagt. Das sieht man, weil er Angst hat, dass sie sich verplappert oder zu viel erzählt.
Ja.
Walter fragt Hank, was er eigentlich tun müsste, damit Hank ihm glaube. Und Marie wirft ein, er könne sich ja umbringen. Dann würde alles enden. Hank will Walter nicht so leicht davonkommen lassen. Und dann dreht er sich zu Skylar und sagt, und dich im Übrigen auch nicht, wenn du bei ihm bleibst. Walter und Skylar gehen dann und übergeben Hank eine DVD, vermutlich mit dem Geständnis. Wir werden es gleich erfahren.
Also eine DVD, ganz schön modern, ne? Ich hätte irgendwie gedacht, es hätte auch noch eine Videokassette sein können.
Ein Stick.
Das wäre noch moderner gewesen.
Den will ich aber wieder haben. Das ist nämlich ja. Der gute 8 Gigabyte Stick.
Mhm.
Wie findest du diese Indoor-Orte, die suggerieren, dass man irgendwo draußen unterwegs ist, wie einem Marktplatz?
Ach, ich finde das ganz cool, muss ich sagen. Ich mag auch das Outlet-Center in Neumünster, weil das ist ja aufgebaut wie eine kleine Stadt.
Stimmt, ja.
Und ich finde sowas irgendwie cool. Natürlich ist es super inszeniert und da sollte man jetzt nicht glauben, dass das irgendwie in dem Sinne schön ist wie eine wirkliche kleine Stadt oder ein wirklicher Marktplatz in Mexiko, aber ist doch mal was anderes.
Ja, mich kriegt man damit auch, nur ich habe wieder gedacht, mexikanische Restaurants sind für mich irgendwie eine Reizüberflutung, weil es ist, also da ist es sehr laut, das ist einmal schon mal nervig und es ist immer alles so bunt. Also diese Speisekarte habe ich schon gesehen, wir haben gar keine, irgendwo habe ich eine Speisekarte gesehen, auf dem Nachbartisch oder so, aber es war alles sehr, sehr bunt, auch das ganze Ambiente war sehr bunt und hier in Kiel gibt es auch einen Mexikaner, der auch sehr, sehr bunt ist und ich weiß nicht, mir ist das immer zu viel.
Ich war noch nie bei Mexikaner, weiß ich nicht.
Wie stehst du zu Wasser mit 6 Eiswürfeln drin?
Finde ich super. Ich finde, es sollte auch in Deutschland gang und gäbe sein, dass man mindestens genauso viel Eiswürfel reinmacht wie Flüssigkeit. Also auch Cola, warum kriegt man die immer ohne Eiswürfel? In Österreich musste ich auch immer dazu sagen, bitte mit Eiswürfeln. Sind die Leute blöd? Die Eiswürfel sind
Cola
doch das, was
spart
Spaß
man
macht.
Sich doch als Gastronom auch noch Cola. Kannst du, da brauchst du das Glas nur halb
voll. Ich
will
voll ja schon
Cola
die Flasche dann dazu kriegen, ne?
Nö, nur ein Glas. Ich find's schlimm. Also, ich hätte das Glas zurückgehen lassen, gesagt, das ist schlecht. Ich hätte gern ein neues Glas.
Echt? Ist dir zu kalt?
Ja, mag ich gar nicht. Aber Luisa, lass uns mal über den Inhalt reden dieser Szene.
Können wir auch noch, ja.
Auch wenn mich die Nichtigkeiten am Rande fast mehr interessieren. ich glaube, ich an Hanks Stelle wäre auch ausgeflippt, wenn Walter mir kommt mit was richtig ist und was nicht. Denn Walter sagt ja, das ist nicht richtig, die Kinder damit reinzuziehen. Und meine Argumentation wäre auch, ey Kollege, das hättest du dir vorher mal überlegen sollen, was hier richtig ist und was nicht. Und sich dann mit mir zu treffen und dann auch noch das so zu fordern. Also ich kann Hank da irgendwie verstehen, muss ich sagen.
Ey Kollege Schnürschuh. So kommst du mir nicht.
Kollege Schnürschuh.
Ja, gut, Hank ist offensichtlich sehr davon überzeugt, dass er recht hat und dass Walter wirklich Heisenberg ist. Also das kam ja hier ziemlich deutlich dann raus. Ich glaube, Walter hat wirklich, natürlich er hatte die DVD dabei, aber ich glaube, wenn Hank sich hier wirklich ein bisschen einsichtig gezeigt hätte und irgendwie zu verstehen gegeben hätte, Walter, du kannst mich manipulieren, ich bin offen dafür, dann hätte er diese DVD gar nicht gezogen. Und Walter, das war ja auch sehr gut gemacht, sie saßen zu viert an einem Tisch. Walter saß Hank gegenüber und Skylar saß Marie gegenüber. Und Walter redet nur mit Hank und Skylar nur mit Marie. Mhm. Also zum Glück nicht gleichzeitig.
Marie redet aber auch mit Hank. Mit Skylar.
Marie redet mit Walter. Allen. Marie redet mit allen. Die ist ja auch die bei weitem unsympathischste und auch wirklich am wenigsten konstruktive Person an diesem Tisch. Also.
Ja, also selbst wenn völlig klar wäre, dass Walter das alles getan hat und selbst wenn er seine Kinder damit in Gefahr gebracht hätte, was er ja hat, aber wenn das völlig klar wäre, dann selbst dann wäre diese Anmerkung extremst daneben und unangebracht gewesen.
Ja.
Ja, das
weil
wünscht
sie
man
auch
ja keinem.
Eben, und sie tut ja immer so moralisch überlegen. Und es ist ja auch natürlich in Ordnung, ihn dafür zu verurteilen, was er da gemacht hat oder was sie zumindest unterstellt, was er gemacht hat. Aber dann so zu kommen und zu sagen, ja, bring dich doch um.
Ja.
Auf welcher Stufe steht sie denn dann, was das Niveau angeht? Sie, also das ist ja so verwerflich, das zu sagen. Und gleichzeitig fühlt sie sich ja aber noch wie was Besseres. Und ja. Das muss ich wirklich sagen, so unnormal, unsympathisch. Und alle am Tisch sind ja auch geschockt. Und ich glaube, das ist in der Szene auch das erste Mal, dass Walter dann Marie überhaupt anguckt. Weil ihn interessiert überhaupt nicht, was sie denkt und was sie labert. Und sie ist ja eh irgendwie auch eine anstrengende, überdramatisierende Person. Und er möchte Hank überzeugen. Damit ist er die ganze Zeit beschäftigt. Aber als sie dann einfach einwirft, ja, Walter, bring dich doch jetzt einfach um. Da guckt er sie an. Und Skylar fällt alles aus dem Gesicht. Und Hank auch. Alle denken nur, bist du bescheuert? Und ich habe es auch gedacht.
Ja, vermutlich jeder, oder, der das gesehen hat?
Ja.
Sie nennt Walter Jr. Flynn.
Mhm.
Finde ich interessant, dass sie da jetzt diese Abgrenzung macht, die ja Walter Jr. Das zeigt uns ja auch, dass sie das verstanden hat, wann Walter Jr. sich Flynn nennt und wann nicht.
Mhm.
Und jetzt fängt sie damit an. Und ich finde, ich habe ja das ja schon mal gesagt, so mit, dass das Thema der Serie ist Familie. Mhm. Und ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, wie wichtig ihr die Familie ist, also Marie. Klar, dieser Kommentar geht natürlich überhaupt nicht und Walter gehört nun offenbar nicht mehr zur Familie. Aber wie sehr sie ihr das Wohl der Kinder am Leibe liegt, finde ich trotzdem gut, dass sie
aber
sich
das
so sorgt.
Aber das finde ich krass, dass du das sagst. Denn das wird sie für sich selber bestimmt auch so argumentieren. Und deswegen sagt sie sowas, dass er sich umbringen soll. Aber ganz im Ernst, wenn ihr wirklich was an diesen Kindern liegt und wenn ihr wirklich was an Skylar liegt und wenn ihr wirklich was daran liegt, dass es diesen Leuten gut geht, dann will sie doch nicht, dass er sich umbringt.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie das wirklich so meint. Ich glaube, dass es von ihr so aus der Situation gesagt ist, impulsiv. Und wenn man sie jetzt nochmal darauf angesprochen hätte, einen Tag später, kann ich mir vorstellen, dass sie es zurücknehmen würde. Hoffe ich zumindest für sie. Aber ich meine eigentlich auch eher die Tatsache, dass sie Walter Jr. jetzt Flynn nennt. Finde ich, zeigt eine gewisse Sensibilität für die Kinder. Für Walter Jr.
Ich finde Marie, oder in meiner Erinnerung ist sie, seit er in Staffel 1 wollte, dass man ihn Flynn nennt, nie wieder davon abgewichen und hat ihn die ganze Zeit über Flynn genannt.
War das so? Das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein.
Aber also als er bei ihr gewohnt hat, hat sie ihn auch so genannt.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Hank dreht sich ja kurz zu Skylar und sagt, du bist dann übrigens auch dran. Meinst du, dass er damit wirklich meint, irgendeine Art von Komplizenschaft, die er da vermutet? Oder einfach sagt er das einfach aus Prinzip und Wut?
Ich glaube, er will ihr damit drohen. Und natürlich ist sie irgendwie auch eine Komplizin. Ich weiß aber nicht, inwiefern man sie rechtlich wirklich dran kriegen würde, denn sie muss ja nicht gegen Walter aussagen und sie muss sich auch selber nicht belasten und ihr können sie ja wirklich überhaupt nichts nachweisen. Also das ist ja auch wieder nur eine leere Drohung von ihm. Also Walter kann er ja schon eigentlich nichts nachweisen, aber Skylar ja erst recht nicht. Und wenn Walter nicht aussagt und sie auch nicht, dann kann er natürlich mit seiner Drohung so viel rumhantieren, wie er möchte, aber das ist ja einfach Quatsch. Aber natürlich, wenn wirklich das alles offen liegen würde, was wir wissen, dann wäre sie natürlich auch dran.
Ja. Ja, sie ist, glaube ich, selber auch ein bisschen überrascht von der Aussage.
Ja, weil sie auch, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass Marie und Hank ja dann in letzter Konsequenz auch sie angehen werden bei diesem Gespräch. Ich glaube, sie dachte wirklich, sie wäre dabei und sie wird die Situation deeskalieren. Und sie kommt mit ihrer Schwester gut klar und wird das irgendwie in den Griff kriegen. Aber ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass sie auch angegangen wird.
Nee.
Und das ist ja auch, finde ich, verständlich, weil ich finde, Hank und Marie haben wirklich überhaupt kein Verständnis für die Situation, in der Skylar doch ist und war. Also ich würde gerne mal wissen, wie Marie sich verhalten hätte, die ja so extrem zu Hank hält. Was hätte sie denn gemacht?
Das Gleiche.
Denke ich auch. Und du hast ja auch gemerkt, von Skylar habe ich auch genau das erwartet, was sie jetzt tut. Alles andere hätte ich nicht in Ordnung gefunden.
Marie und Hank schauen sich zusammen das Video von Walter an. In diesem Video behauptet Walter, er sei von Hank benutzt worden, Drogen für ihn zu kochen. Eingangs geht's los mit, wenn ihr dieses Video schaut, bin ich vermutlich tot, ermordet von meinem Schwager Hank Schrader. Ja. In dem Video stellt er sich als Opfer Hanks dar. Er erzählt außerdem, dass er Hanks Krankenhausrechnung bezahlt habe. Eine neue Information für Hank. Hank sieht das Video als Drohung, die Walter gegen ihn einsetzen wird. Ziehe er sich nicht aus diesem Fall zurück. Und
ich finde, ja.
Ja, nee, beginn du.
Ich finde das Video genial von Walter. Natürlich ist es moralisch überhaupt nicht in Ordnung. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Aber es ist natürlich wirklich eine schlaue Art und Weise, Hank jetzt hier zu drohen. Denn diese Lügen, die er ja schon irgendwie erzählt, kommen ja so extrem glaubhaft rüber, weil er ja im Prinzip eigentlich nur die Wahrheit erzählt. Er verdreht einfach nur die Rollen. Also alles, was er erzählt, ist ja wirklich passiert. Er hat Gustavo wirklich umgebracht. Hank hat sich ganz oft mit Gustavo getroffen. Walter hat Gustavo wirklich umgebracht. Hank hat sich mit ihm getroffen. Walter war Chemielehrer und das ist ja alles. Er war mit ihm zusammen bei einem Meth-Labor und Hank hat ihm wirklich erzählt, da kann man ganz viel Geld verdienen. Und das ist ja alles wahr. Nur, dass Hank natürlich nicht diese Rolle inne hatte, von der Walter erzählt. Aber das ist ja so. Also ich finde das nicht weniger absurd, diese Story zu hören, als wenn ich jetzt Walter vorher gekannt hätte, so wie er am Anfang von Staffel 1 war. Und dann will mir jemand erzählen, der Typ hat ein Drogenimperium aufgebaut. Das ist, finde ich, genauso abwegig wie die Story, die Walter da jetzt erzählt.
Was natürlich ein bisschen absurder macht, ist die Tatsache, dass Hank ja der Leiter der DEA ist. Und man ist von so einer Person vielleicht noch weniger erwarten würde, als von einer Person, die mit der DEA gar nichts zu tun hat. Aber klar.
Aber das finde ich nicht, weil als Leiter der DEA, und das ist er ja im Laufe dieses Jahres auch erst geworden, also als das angefangen hat, war er ja noch nicht Leiter der DEA, sondern nur ein DEA-Beamter. Und so jemand hat natürlich alle Insights und so jemand weiß, wie das Geschäft läuft. Und dem würde man ja auch zutrauen, dass er es schafft, ein Drogenimperium aufzubauen.
Ja, aber es ist ja nicht naheliegend, dass dann der, also ich finde es trotzdem absurd, also dass man es der Person dann, also ich weiß nicht, ob, wenn das Video dann irgendwie gezeigt wird, ob das Hank wirklich so unter Druck setzen würde. Weil es sind ja auch alles keine Beweise. Also es ist ja.
Aber was ja wirklich ein Beweis ist, ist, dass Walter 177.000 Euro für die Behandlung von Hank ausgegeben hat. Und das sagt ja Hank auch zu Marie. Das ist der Nagel zu meinem Grab. Das hast du nicht wirklich gemacht. Und das ist ja der einzige Beweis, den es generell überhaupt gibt. Und Walter hat darum herum jetzt eine Story gesponnen. Und da könnte man natürlich dann wirklich sagen, naja, Hank, was hast du denn geglaubt, wo der so viel Geld her hat?
Mhm.
Und wieso hast du das angenommen, außer du hast da sowieso in irgendwas mit drin gesteckt?
Ja, das stimmt, ja. Ich mag, wie Walter in die Offensive geht, sowohl, das war, glaube ich, inzwischen schon vorletzte Folge, dieser Szene in der Garage, wo er sich ja einfach dazu entscheidet, okay, Angriff ist meine beste Defensive. Und hier ist es ja wieder genauso eigentlich. Also es ist ja eigentlich wieder eine Attacke auf Hank. Und ich finde es krass, wie Skylar das so mitmacht. Und das hätte man vor 2 Staffeln nie, wäre das nie passiert, weil sie ja durchaus auch ein Familienmensch ist. Sie ist jetzt vielleicht auch nicht der größte Fan von ihrer eigenen Schwester, aber wir sehen ja, wie Skylar am Anfang sagt, hältst du das wirklich für so eine gute Idee? Also sie weiß ja von diesem ganzen Plan und nickt das somit ab. Und das finde ich, zeigt jetzt nochmal endgültig, auf welcher Seite sie steht, auch wenn man sich das natürlich schon denken kann, gerade aus der letzten Folge und so. Aber das fand ich schon krass, weil das ist doch eine ganz schöne Charakterwandlung, die sie da vollzieht.
Ja, das stimmt. Aber finde ich gut. Also Skylar in Staffel 5 mag ich.
Ich habe ja in Staffel 1 gesagt, ich würde mir wünschen, dass diese beiden Charaktere, Skylar und Walter, irgendwie zusammen kriminell sind, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das sehr gut ergänzt, auch wenn natürlich Walter hier die treibende Kraft ist und von Skylar jetzt, es wäre natürlich krass, wenn das Skylars Idee gewesen wäre. Hätte nicht so ganz gepasst, weil natürlich Walter hier das Genie ist und nicht unbedingt Skylar, aber es hätte insofern gepasst, als dass man es Skylar auch abgekauft hätte, finde ich, wenn es ihr Plan gewesen wäre.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Ja, also starkes Video auf jeden Fall hier von Walter. Und Marie wieder wie ein kleines Kind. Sie sagt ja, also erstmal, dass sie überhaupt fragt, was glaubst du denn, wem er das jetzt gezeigt hat? Offensichtlich ist das nur eine Drohung und nicht, dass er das schon irgendjemandem weitergegeben hat. Und dass sie dann halt auch sagt, ja, Hank, aber ganz ehrlich, das wird ihm eh keiner glauben. Wo man so denkt, naja, wird euch denn irgendjemand glauben? Walter gibt sich in der Gesellschaft immer als so ein kleines, feines Lamm, als ob irgendjemand da jetzt glaubt, dass der dieses Drogenimperium alleine aufgebaut hat.
Ja. Ja, sehr interessant. Also ich bin gespannt, wie das hier weitergeht.
Ja.
Wir machen doch einen Sprung zu nach dem Anruf von Saul, der dann Walter anruft, wegen Jesse, der durchdreht. Wir erinnern uns.
Mhm.
Der sichtlich angespannte Walt besucht eine sichtlich angespannte und verwirrte Skylar in der Waschanlage. Skylar scheint irgendwie sehr in Gedanken zu sein. Sie gibt falsches Geld raus oder eine falsche Größe. Und es gibt auch schon eine Szene vorher, glaube ich. Das ist eine andere Szene, wo sie sehr, sehr abwesend in der Waschstraße sitzt und so an die Wand starrt. Naja, jedenfalls fährt Walt in die Waschstraße unter einem Vorwand, wühlt er in einem Getränkeautomaten rum und kramt eine eingefrorene Waffe, ein Revolver hervor.
Ja, da habe ich noch gedacht, gut, dass der nicht mit Schwarzpulver schießt. Sonst müsste Walter jetzt erstmal, so Jesse, warte mal eine Stunde, dann können wir uns die duellieren, aber ich muss jetzt erstmal auftauen, sonst, ne? Ja, Skylar ist in Gedanken offensichtlich noch bei diesem Treffen mit Marie und Hank. Und ich glaube, sie hat auch ein schlechtes Gewissen wegen dieser Falschanschuldigungen gegen Hank.
Ja.
Und
ja.
Der Mann, dem sie falsches Geld rausgibt, ist eine berühmte Persönlichkeit in den USA. Der ist nämlich so ein Modemacher. Der hat so, ja, irgendeine Modekette leitet der. Und der war so ein heftiger Breaking Bad-Fan und hat dann gefragt, oder nee, er wurde dann von Vince Gilligan gefragt, ob er mal mitspielen möchte. Und dann hat er diese Nebenrolle bekommen. Und dann mussten sie diese kleine Szene 9-mal drehen, weil er es immer wieder verkackt hat.
Was?
Und er muss ja nur sagen, sie haben mir einen 5er anstelle eines 1-Dollar-Scheins rausgegeben.
Oh nein.
Ja.
Würdest du dir das zutrauen, so eine Szene? Hättest du den Kellner spielen können?
Ja. Ich hätte den Kellner spielen können und ich hätte auch den mit dem Geld spielen können, ja.
Das glaube ich
auch.
Würde
ich mir absolut zutrauen.
Vielleicht sehen wir das irgendwann mal im Remake.
Ja.
Luisa Torresin als die mit dem Geld.
Ja. Ja, das wäre doch schön. Ja, nur mal als kleiner Fun-Fact dazu. Aber ich mag es, dass wir hier nochmal zu sehen bekommen, dass Skylar eben nicht so fein damit ist, was da gerade abläuft. Dass sie das mitmacht, weil sie zu Walter hält, aber dass sie das nicht gern mitmacht. Das finde ich ganz schön, dass das hier nochmal irgendwie Erwähnung findet. Weil es ja schon so ist, wie du gesagt hast, es ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass sie sich so verhält.
Ja.
Und sagt, ja, dann mach Hank fertig. Dann sag, dieses Video ist, weil Hank dich umgebracht hat. Okay.
Interessante Folge, finde ich.
Mhm.
Hat mir nicht so gut gefallen wie die anderen Folgen in der Staffel. Aber trotzdem gut. Also ich finde diese Staffel bisher am besten, glaube ich. Und ja, Luisa, gibt es hier in dieser Folge einen Helden? Irgendjemand, der hervorsteht?
Naja, ich finde Staffel 5 ist schon bis jetzt generell sehr die Walter-Staffel einfach. Also, und auch in dieser Folge geht es ja, ja, du hast sie, also diese Story rund um Jesse war natürlich jetzt hier, aber der ist nicht mein Held der Folge, weil ich finde, dass er sich, mich nervt es halt, diese Storyline.
Ja.
Ist halt persönliches Empfinden. Aber ja, Walter gefällt mir ja natürlich schon wirklich sehr, sehr gut durch diesen Einfall, wie er sich jetzt versuchen kann, aus Hanks Griff zu lösen. Ohne Gewalt, ja. Auch einfach mal, sondern mit Worten.
Würde ich vermutlich sogar mitgehen, weil mir ansonsten auch nicht so richtig, es qualifiziert sich ansonsten auch nicht so richtig jemand.
Nee, auch. Also Marie auf jeden Fall nicht. Die ist Anti-Hero. Ja, und Hank ist hier ja auch einfach nur so super wütend und so und sucht irgendeinen Strohhalm. Er ist doof zu Gumi, der einfach nur wissen will, warum jetzt seine Männer vor Sauls Kanzlei platziert wurden, um da irgendwie zu gucken, ob Jesse vorbeikommt und so. Und er fragt, warum, und Hank blafft ihn nur irgendwie dumm an.
Es wäre seine Chance gewesen, ne?
Ja.
Das mal anzusprechen, aber er macht's nicht. Es gibt auch eine Szene, die haben wir gar nicht besprochen, wo er nach Hause kommt und Marie... Ich frage sie nicht, wie sie reagiert haben, und er sagt, dass er noch nichts angesprochen hat, weil noch Ermittlungsarbeiten stattfinden und Marie ist nicht so begeistert davon.
Ja.
Diese Ecke da, wo er sich dann Alkohol einflößt, sieht so ein bisschen aus wie die Männerecke. Hier, das ist deine Ecke, da kannst du das machen, wie du das willst. Da hängt nämlich auch so ein Bild mit so Cowboys, so drei Cowboys mit so Gewehren in der Hand, was, glaube ich, nicht Marie da aufgehangen hat, sondern eher Hank. Und ja, fand ich ganz lustig. Sowas ist ja doch durchaus realistisch, dass Männer auch ihre Bereiche haben im Haus.
Ja.
Der Hobbykeller.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, Hank und Gumi und Marie natürlich auch tragen in dieser Folge lila. Und Walter und Skylar sind wieder so in beige-grau gehalten. Das ist richtig jetzt wie zwei Teams, die gegeneinander spielen.
Ja.
Passt ja zur WM.
Absolut. Lila gegen beige.
Ja.
Ja. Was glaubst du, wer wird Weltmeister? Lila oder beige?
Lila.
Luisa, meine Vorhersage ist, apropos Gumi, jetzt muss mal wieder einer sterben. Also ich glaube, dass jetzt hier mal irgendwer abgeknallt wird nächste Folge. Klar, wir sehen, ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Hot-Take, weil wir sehen zwei Bewaffnete, die aufeinander zustürmen, beziehungsweise der eine, der sich verteidigen will und der andere, der eventuell angreift. Aber weder wird Walter Jesse erschießen, noch wird Jesse hier Walter erschießen in der nächsten Folge. Also who knows, aber ich rechne jetzt mal nicht damit. Aber ich tippe mal, dass irgendeine Person aus dem Dunstkreis erschossen wird. Das kann Gumi sein.
Der Junior.
Es kann aber auch vielleicht aus, also ich weiß nicht, also mit Skylar Marie, nee, das wäre irgendwie zu heftig, aber
das wäre zu heftig.
Gumi bietet sich irgendwie an, weil man braucht. Also der Tod eines Charakters muss ja einen gewissen emotionalen Impact auch auslösen. Und Gumi begleitet uns ja jetzt auch schon seit 5 Staffeln. Aber bei Marie oder bei Skylar wäre die, weiß ich nicht, das wäre irgendwie zu doll. Aber ich glaube, dass jetzt in der nächsten Folge irgendwer umgelegt wird.
Ich hoffe auf Walter Junior.
Ja, ich weiß. Nee, du hast ja gesagt, da kommt noch eine Szene, wo wir ihn dann alle hassen lernen.
Ja, vielleicht ist die nächste Folge schon soweit.
Walter Junior wird von seinem Vater erschossen.
Das wäre heftig, ne? Von Ted?
Ach so,
das ist immer
ja.
Noch meine liebste Fantheorie, dass Ted in Wirklichkeit der Vater von Walter Junior ist und dass Skyler ihn deswegen Walter Junior genannt hat, damit Walter keinen Verdacht erregt.
Aber es gab keinerlei Anspielung oder so darauf, oder? Wir haben da nämlich schon mal drüber geredet und hatten wir nicht auch mal irgendwie darüber gesprochen, dass es eine Anspielung gab, irgendwas in der Richtung? Ted sich erkundigt nach Walter Junior, oder?
Und weil er sagt, dass er so ein toller Junge ist und irgendwie so gut aussieht oder so. Und ja, die Fans sagen ja auch, dass der Schauspieler von Ted Walter Junior ja viel ähnlicher sieht als Walter. Wo ich so dachte, naja, wem sieht denn Holly ähnlich?
Aber es ist nicht so wie in Arrested Development, damit ich jetzt diese Serie nochmal erwähnen muss, weil das muss ich ja jede Folge machen, wo es jedes Mal darum geht, wenn Buster im Raum ist und über Busters Vater gesprochen wird, auf den Onkel gezoomt wird, der dann irgendwie eine Anspielung macht, dass er ja der Vater ist und man immer dieselbe Musik hört.
Sehr. Ist der mit der Glatze?
Ja, der Vater Buster? Buster ist der mit der Glatze und der Onkel ist der mit den langen Haaren.
Ja.
Beim Oscar.com. Okay.
Gut.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid.
Ja, bis dahin, Leute. Arrivederci. Breaking, breaking.